Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften, dem Podcast. Und bei mir ist heute Joshua Hofert. Joshua, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Jörg. Ich freue mich.
Ja, schön. Wir pflegen das Fundraising-Du. Und ich muss dich kurz vorstellen, du bist von Terre des Hommes. Du bist Vorstand bei Terre des Hommes. Und das bist du noch gar nicht so lange, oder?
Ja, tatsächlich bin ich jetzt gut 2,5 Jahre Vorstand bei Terre des Hommes, schon ganz lange zwar dabei, aber in dieser Position noch recht frisch, ja.
Genau. Du bist auch einer der jüngsten Vorstände, die ich kenne, zumindest. Du bist, sag nochmal schnell, 29 Jahre alt, ist das richtig?
Ja, genau. Ja.
Genau, richtig. Erzähl doch mal kurz, wie wird man Vorstand von Terre des Hommes mit 29 Jahren?
Ja, ich habe mich bei Terre des Hommes schon länger engagiert im Verein, habe schon von Kind an Aktivitäten gemacht für Kinderrechte weltweit und habe irgendwann entdeckt, dass es meine Leidenschaft ist. Ich habe auch mal woanders gearbeitet, im Auswärtigen Amt, bei den Vereinten Nationen, aber dass Zivilgesellschaft, NGOs mich antreiben und motivieren. Und dann habe ich angefangen als Leiter Programme und Politik bei Terre des Hommes. Das war vor etwa 5 Jahren und mich schließlich auf die Vorstandsposition beworben, weil ich mir dachte, ja, es gibt auch junge Menschen, die in Führungspositionen vielleicht was bewirken können. Und das finde ich generell. Und daher dachte ich mir, ja, vielleicht geht das bei einer Kinderrechtsorganisation, dass sie auch Potenziale erkennt. Und erfreulicherweise hat es geklappt.
Ja, prima. Und du bist Vorstand für Kommunikation und Fundraising. Das heißt, zwei wichtige Bereiche, die du verantwortest. Und du hast nicht als erste Amtshandlung, aber schon als wichtigste, hast du den Claim von Terre des Hommes geändert in einem sehr, wie soll ich sagen, intensiven Change-Prozess. Ich glaube, der alte Claim, wenn ich mich recht entsinne, war Hilfe für Kinder in Not. Ja, und das war natürlich für so eine Kinderrechtsorganisation schon, sag mal, wie hast du das empfunden?
Mhm. Ja, ich glaube, zu solchen, du hast es gesagt, ein riesen Change-Prozess und auch eine sehr große Identifikation mit Terre des Hommes als internationale Kinderrechtsorganisation. Uns gibt es seit jetzt fast 60 Jahren und einen großen Teil dieser Zeit hat Terre des Hommes mit dem Claim Hilfe für Kinder in Not verbunden verbracht. Und dahinter steckt natürlich auch viel Wahres. Also es ist auch immer, und so habe ich auch immer mich positioniert, es ist auch überhaupt nicht falsch. Wir leisten Hilfe. Wir helfen auch Kindern und vor allem natürlich notleidenden Kindern. Also das steckt in diesem Claim. Aber was da nicht drin steckt, ist, wie sich unsere Arbeit doch in den letzten Jahren verändert hat. Wir stehen ja dafür, dass wir mit Menschen vor Ort arbeiten wollen, mit lokalen Organisationen, die Expertise und Professionalität mitbringen. Wir wollen vor allem auch Kinder stärken. Also wir wollen die Rechte von Kindern durchsetzen. Und diese ganzen Narrative, die spielen in diesem Hilfe für Kinder in Not keine Rolle. Das heißt, wenn wir vermitteln wollen, was wir wirklich sind und was wir tun, dann müssen wir auch an den Claim ran. Jetzt hat Terre des Hommes ja nicht den Luxus, dass man aus unserem Namen sofort erkennen kann, was wir tun. Da gibt es andere,
stimmt.
Oder?
Das ist, was heißt das als Französisch für Terre des Hommes, Menschen der Erde? Ist
ja,
das
Erde, Erde der Menschen, aber ja. Man könnte sagen, also es geht ja nach Antoine de Saint-Exupéry mit seinem Roman Terre des Hommes, dem gleichnamigen, wo er ein Konzept beschrieben hat einer Erde der Menschlichkeit, wo Menschen also vielleicht nicht mitschuld sind an der Not von Menschen, aber trotzdem Mitgefühl zeigen und dann was unternehmen. Und das ist tatsächlich ein sehr schöner, wie ich finde, Gründungsimpuls von Terre des Hommes. Aber man versteht es halt nicht unbedingt, wenn man nicht in der Organisation ist. Und um Menschen anzusprechen und von unserer Arbeit zu begeistern, ist dieser Claim vielleicht bei uns sogar noch viel wichtiger als bei anderen Organisationen, wo das Thema Kinder vielleicht schon im Namen steckt.
Zumal er ja auch direkt in die Marke eingebunden ist, logotechnisch. Ne?
Ja.
Und ihr habt dann quasi einen neuen Claim entwickelt und der heißt jetzt?
Der heißt jetzt Starke Kinder, gerechte Welt.
Genau, ja.
Ja, also ja. Es war ein, du hast es gesagt, intensiver Prozess. Wir haben auch wirklich alle Stakeholder mit eingebunden. Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Zutaten, um sowas also damit die Leute dahinter stehen, weil es hilft ja nichts, wenn wir das verändern und einen neuen Claim haben und dann von Rot auf Grün oder Grün auf Rot und wir haben dann Leute, die das im Zweifel, die da nicht dahinter stehen und die sagen, ja, ich muss zwar jetzt sagen, wir heißen jetzt so und so, aber im Grunde meinen wir das und also wir müssen ja uns alle versammeln und das geht nur, wenn der Prozess eine Akzeptanz genießt. Das heißt, ich habe zwei Befragungen gemacht, wo tatsächlich alle Stakeholder, inklusive UnterstützerInnen in unserem Newsletter und so weiter, über verschiedene Varianten abstimmen konnten, auch eben über den Hilfe für Kinder in Not.
Und das habt ihr auch auf Social Media gemacht, glaube ich, ne? Das hast du eingebunden?
Ja, wir haben vor allem unseren Newsletter genutzt, wir haben auch unsere Mitgliederversammlung genutzt und natürlich unter den Mitarbeitenden, auch international unter den KollegInnen geschaut. Sowas muss ja auch auf Englisch funktionieren, das sind ja mal ganz viele Themen. Und am Ende hat sich tatsächlich gezeigt, dass rund die Hälfte der Befragten nicht mehr sich abgeholt gefühlt haben von Hilfe für Kinder in Not. Und das war dann der Change.
Weil sie im Grunde gesagt haben, das ist im Grunde wie so eine Katastrophenschutzorganisation oder wie weiß nicht, Plan oder so, die sich für Kinder in Not irgendwie bei Katastrophen einsetzen. Ne?
Ja, und natürlich ist es auch nicht falsch. Also wir machen ja auch was in Krisen und in Katastrophen, aber eben nicht nur. Und das galt es herauszustellen, dass wir eine Organisation sind, die sich als Kinderrechtsorganisation versteht und die aber natürlich auch humanitäre Hilfe leistet in Krisen. Das heißt, ich glaube, mindestens genauso wichtig wie dieser Claim war unser neues Mission Statement, könnte man sagen, unsere Leitsätze, die das beschreiben und dieses Verständnis, wer wir sind, dieses Selbstverständnis zueinander bringen.
Achtung, jetzt kommt Werbung. Dieser Podcast wird unterstützt von der ANT. Die ANT ist Ihre CRM-Expertin im Dach. Ganz nach ihrem Motto, Gutes besser tun, unterstützt die ANT seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen. Unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und dem Fördermittelmanagement. Mehr erfahren Sie unter ant-informatik.ch. Ich wiederhole, ant-informatik.ch.
Nun bist du, man merkt es schon, glaube ich, im Gespräch ein sehr aktiver Vorstand. Du bist auch tatsächlich selten in deinem Büro anzutreffen. Du pendelst zwischen Berlin und Osnabrück und der ganzen Welt. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen teilhaben an deinem Leben als Vorstand von Terre des Hommes. Was macht ihr genau für Projekte und vielleicht auch, was ist so dein Lieblingsprojekt, das du in letzter Zeit besucht hast?
Also was mich immer gereizt hat bei Terre des Hommes und weswegen ich auch weiterhin bei Terre des Hommes bin, ist, weil ich glaube, dass der Ansatz, den wir entdeckt haben für uns, das machen auch nicht nur wir, aber den wir beschreiben mit Lokalisierung, ist vielleicht ein bisschen ein sperriges Wort. Was meinen wir damit? Wir setzen, vorhin habe ich es gesagt, auf die Expertise von lokalen Partnerorganisationen. Es geht uns auch nicht darum, uns selbst zu erhalten. Ich glaube, jede Organisation, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, tut gut daran, zu versuchen, sich überflüssig zu machen, überall, wo sie arbeitet. Leider ist das noch nicht so und es braucht uns in diesen Zeiten mehr denn je. Aber wir wissen auch, dass die Zutat zu einem nachhaltigen Projekt darin steht, Menschen vor Ort zu stärken. Zivilgesellschaft aufzubauen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass in ganz, ganz vielen Ländern und in Deutschland sehen wir solche Trends auch, die Handlungsspielräume zurückgehen. Wir sprechen von Shrinking Spaces. Es gibt immer weniger demokratische Freiheiten, immer mehr Regime, die autoritär vorgehen gegen NGOs, auch gegen Terre des Hommes in vielen der Länder, in denen wir sind. Wir mussten Mitarbeitende evakuieren und so weiter. Aber mich beeindruckt es immer wieder, wie unsere KollegInnen vor Ort die Fahne hochhalten. Also wir arbeiten in Afghanistan. Das muss man sich mal vorstellen, welchem Risiko sich die Menschen dort jeden Tag aussetzen.
Ja klar, und ein Land, in das Deutschland nicht mal diplomatische Beziehungen unterhält im Prinzip.
Richtig. Und natürlich ist an der Stelle, wir sehen mit großer Sorge, wie gerade um uns rum in der ganzen Welt die staatliche Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe zurückgeht. Es werden überall Mittel genommen für andere Ausgaben, die ohne Frage politisch auf der Agenda sind, aber Entwicklungspolitik spielt weniger eine Rolle und vor allem die Förderung eben von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von NGOs. Wie will denn die Bundesregierung in Afghanistan staatlicherseits arbeiten? Das funktioniert gar nicht. Also dafür sind Zivilgesellschaft und UN-Organisationen unerlässlich und das ist gerade ein Trend, der uns schon sehr sorgt.
Aber lass uns doch nochmal zurückkommen zu den Kinderrechten und den konkreten Projekten, weil jetzt hast du gesagt, zivilgesellschaftliches Engagement, das ist natürlich immer so ein Satz oder so Wörter. Hast du ein Lieblingsprojekt und magst du uns das mal beschreiben?
Ja, ich war letztes Jahr in Sambia. Du hast vorhin gesagt, ich bin viel unterwegs. Ich versuche mir immer mal auch ein Bild zu machen von der Arbeit vor Ort. Und ich muss ehrlich sagen, es motiviert mich dann auch immer sehr. Und in diesem Fall habe ich ein Projekt besucht, da ging es wir nennen das Recht auf eine gesunde Umwelt. Und was ich da erlebt habe in diesem Dorf, war wirklich, dass vor mir lokale Gemeindevertreter in Tränen ausgebrochen sind, weil sie ihre Bevölkerung, weil sie ihr Dorf nicht mehr mit sauberem Trinkwasser versorgen können. Und die sagen, wir können hier nicht mehr leben. Die Leute verdursten uns. Wir können unser Vieh nicht mehr versorgen. Wir müssen hier irgendwann weg. Und wir reden über Klimawandel und wie man vielleicht irgendwann mal, wenn das Geld reicht und die Priorität da ist, das angehen müsste. In diesen Ländern, ich könnte jetzt andere Beispiele nennen, Bolivien war genau das Gleiche, man kann ans Horn von Afrika gucken. Also es gibt so viele Orte, wo die heute schon quasi nicht mehr bewohnbar sind. Was mir in den Projekten dann immer wieder Hoffnung gibt, ist zu zeigen, ja, es geht dann schon. Also man kann vor allem mit jungen Leuten, die es schaffen, so traditionelles Wissen zu verbinden mit vielleicht modernen Anbaumethoden, wo man Pflanzen dann hinsetzt, die vielleicht weniger Wasser brauchen, wo man das ein bisschen herauszögern kann. Aber es ist immer so eine Ambivalenz von, ja, wir tun unglaublich viel. Ich glaube, ohne unsere Unterstützung wären diese Dörfer in Sambia nicht in der Lage zu überleben. Aber auf der anderen Seite machen wir uns natürlich Sorgen, die darin begründet sind, dass ja unsere Prioritäten nicht richtig gesetzt sind und auch an der Stelle das Recht auf eine gesunde Umwelt so nicht kommt.
Mhm. Nun, also verstehe ich, sind auch wichtige Projekte, aber jetzt erklär mir nochmal bitte für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht nicht aus der NGO-Welt kommen, was hat das mit dem Thema Kinderrechte zu tun? Natürlich sind auch, wenn so ein Dorf stirbt, auch die Kinder betroffen, das ist mir jetzt schon klar, aber was konkret bringt dieses Projekt für Kinderrechte?
Wenn du dir mal anschaust, wie viele Kinder bevor sie ihr fünftes Lebensjahr erreichen, sterben, weil sie verschmutztes Trinkwasser haben, weil sie in einer Stadt leben, wo die Luft völlig verpestet ist, weil sie nicht gesund ernährt werden können, dann hat das alles und zwar auch schon heute mit den Auswirkungen der Klimakrise, mit Umweltverschmutzung, mit Umweltzerstörung zu tun. Und deswegen, es hat ja keinen Sinn zu sagen, wir kümmern uns jetzt nur um die Kinder und der Rest ist uns egal, sondern wir versuchen immer holistisch, immer ganzheitlich zu arbeiten. Das heißt, wenn wir wollen, dass es den Kindern gut geht, muss es dem ganzen Dorf gut gehen und umgekehrt.
Nun macht ihr nicht nur solche Projekte und solche Aktionen, sondern ihr habt auch seid ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen im letzten Jahr mit einer Untersuchung verschiedener Wahlprogramme oder eines ganz bestimmten Wahlprogrammes, nämlich dem der AfD, in Bezug auf die Kinderpolitik. Was genau habt ihr da gemacht?
Wir wollen, dass Kinderrechte durchgesetzt werden und wir gucken deswegen natürlich kritisch, und so verstehen wir uns auch als Terre des Hommes, kritisch auf die Politik, die dazu verpflichtet ist, eben Kinderrechte zu realisieren. Das heißt, wir gucken uns ständig die Bundesregierung an und geben Pressemitteilungen raus und schauen, was sie gerade an Politik für Kinder macht, für Kinder in Deutschland, aber auch weltweit. Aber wir haben uns dann irgendwann überlegt, jetzt haben wir jahrelang Bundesregierung bestand ja mal aus der Ampel, dann mal war die Union beteiligt oder nicht nur beteiligt, als Bundeskanzlerin und so weiter. Wir hatten schon sozusagen alle Parteien mal unter die Lupe genommen und geschaut, was die eigentlich tun würden, wenn sie entscheiden könnten, was halt Kinder und Kinderrechte angeht, das Wohl von Kindern in Deutschland und weltweit. Aber eine Partei haben wir irgendwie immer ignoriert, und zwar nicht nur wir als Terre des Hommes, sondern da haben sich Organisationen, Vereine nicht so richtig rangetraut. Aber wir sehen natürlich, dass die AfD an Zulauf gewinnt, an Menschen, die die Partei vielleicht wählen, ohne genau zu wissen, wofür sie steht. Und jetzt liegt es uns völlig fern zu sagen, ihr dürft jetzt die Partei nicht wählen, sondern die Partei. Also wir geben ja keine Wahlempfehlung. Terre des Hommes ist überparteilich, das ist auch gut so. Aber wir wollen, dass Menschen informierte Entscheidungen treffen können. Und deswegen haben wir eine Analyse der Position der AfD zur Kinderpolitik.
Und die hat relativ für großes Aufsehen gesorgt. Was genau habt ihr da rausgefunden?
Also wir haben gefunden, dass die AfD in vielen ihrer Positionen gegen die global verbrieften Kinderrechte verstößt. Beispielsweise indem die AfD den Familiennachzug einschränken möchte, also die Rechte sozusagen geflüchteter Kinder in Deutschland. Die AfD möchte Kinder mit Förderbedarf von Regelschulen verbannen. sieht das nicht als Lösung an, sieht also Integration nicht als das Gebot der Stunde an der Stelle an, möchte das Strafalter sozusagen, Jugendstrafalter runtersetzen und viele weitere Dinge, wo wir eigentlich schon weitergekommen sind, wo nämlich die Kinderrechte was anderes sagen. Und unsere Aufgabe ist es dann, und davon bin ich auch fest überzeugt, das müssen wir auch nicht nur für Kinderrechte tun, sondern für alle Bereiche, die wir in der Zivilgesellschaft abdecken. Wir sind ja ein Watchdog, also wir gucken auf das, was die Politik tut, was Regierungen tun, und wir sind nicht staatlich. Also müssen wir gucken, ob Gesetze und ob Richtlinien eingehalten werden. Und das haben wir an der Stelle gesehen und festgestellt, es gibt da schon eklatante Unterschiede.
Gibt es denn, das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich glaube, ihr habt euch ja alle Wahlprogramme vorgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es denn eine Partei, die kinderfreundlich ist aus eurer Sicht oder die eben sagt, jawohl, wir setzen uns für die Rechte ein? Habt ihr da was gefunden?
Also wir haben, wie du sagst, alle Parteien, auch natürlich, das machen ganz viele Organisationen, Wahlprüfsteine oder Analysen von Parteiprogrammen haben wir auch zur Bundestagswahl gemacht. Aber eben wir die Entscheidung oder was man dann daraus macht, aus den Informationen, die wir geben, wenn wir sagen, so Partei A möchte Kinderrechte ins Grundgesetz bringen und Partei B möchte das nicht. Dann sagen wir, ja, wir fänden das irgendwie ganz gut, Kinderrechte ins Grundgesetz, aber wir können euch ja jetzt nicht sagen, ob ihr jetzt Partei A oder B wählen wollt.
Ist schon klar. Aber gibt es denn eine Partei, die Kinderrechte im Grundgesetz aufnehmen will?
Ja.
Und? Welche ist das?
Ja, also es gibt eine Reihe von Parteien, die sich dazu positioniert haben. Es gibt die Grünen, die Linken und die SPD, die in der Vergangenheit sich da positiv zu geäußert haben und die im Wahlprogramm auch Ähnliches schreiben. Und bei der FDP, bei der Union und bei der AfD gibt es da ablehnende Haltungen. Es gibt aber viele andere Themen natürlich auch noch. Also die Frage zum Beispiel eben von Familiennachzug oder auch die Frage von Entwicklungspolitik. Also sollte man Menschen außerhalb Deutschlands, die auf Hilfe angewiesen sind, unter die Arme greifen? Was uns ja übrigens auch, wenn man das aus der Brille betrachtet, voll auf die Füße fällt, wenn wir das nicht tun. Also wir können nicht in Gerechtigkeit und in Wohlstand leben, wenn es nicht für alle gilt. Und da gibt es auch sehr, sehr große Unterschiede, wo manche Parteien sagen, nein, wir kürzen Entwicklungszusammenarbeit radikal ein. Und das sind die Dinge, auf die wir aufmerksam machen. Und wie gesagt, die Wählerinnen und der Wähler dürfen dann ihre eigenen Schlüsse daraus.
Nun habe ich mal eine ganz persönliche Frage. Ich bin Vater von zwei Kindern und ehrlich gesagt, mir sind ja, also ich glaube, dass Kinder ein ganz wichtiges Gut sind, das höchste Gut, das wir haben, logischerweise, weil sie sind unsere Zukunft. Aber ich beobachte natürlich immer wieder, das kommt ehrlich gesagt ein bisschen drauf an, wo man wohnt oder wo man lebt. Es gibt die sogenannten Helikoptereltern, es gibt aber auch das genaue Gegenteil. Also liegt der Fokus, ich sage jetzt mal, bei den Kinderrechten auf den Kindern richtig oder müsste man nicht auch manchen Eltern mal ins Gewissen reden? Wie siehst du das?
Ich meine, es gibt ja immer die große Debatte, sind Kinderrechte, sozusagen stehen die im Gegensatz zu den Elternrechten? Das ist das Argument, was von den KritikerInnen immer kommt. So, Kinderrechte ins Grundgesetz geht doch gar nicht, weil...
Ach so, okay, weil dann die Eltern nicht zu melden haben.
Genau, weil dann sagst du, dass du irgendwie, ja, Kinder muss man schützen vor Gewalt und vor Ausbeutung und Familie und so weiter. Und das Wohl des Kindes steht über allem anderen, ja, und dann heißt es ja, aber gut, die Eltern wollen doch vielleicht was anderes. Was ich immer so ein bisschen schwer oder stark an Haaren herbeigezogen finde, weil ich meine, das Kindeswohl, du sagst ja auch, ne, Kinder sind das höchste Gut. Das muss ja wohl an oberster Stelle liegen.
Im Prinzip, ja.
Also das ist immer so ein bisschen eine Scheindebatte, aber okay. Ja, natürlich sind Eltern auch in der Verantwortung, Kinderrechte zu.
Okay. Und jetzt könnte man ja meinen, ich meine, ihr beschäftigt euch, glaube ich, mit mehr seit mehr als 30 Jahren oder schon länger mit diesem Thema. Was sagst du, hat das an Aktualität verloren oder ist das jetzt wichtiger denn je? Wie würdest du das einordnen?
Kinderrechte. Ja. Also ich würde sagen, wenn wir uns anschauen, wie viele, also wie die Weltbevölkerung aussieht und wie viele Menschen es auf der Welt gibt in vielen Ländern, die unter 18 sind oder Jugendliche gehen ja irgendwie bis 26 oder 30, wie man es definieren will. Also es gibt manche Länder, wo das sogenannte Medianalter unter 18 liegt. Mit anderen Worten, mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Kinder. Also wenn wir jetzt gerade nicht Kinderrechte priorisieren, Wenn wir selbst in Gesellschaften, die vielleicht demografischen Wandel haben und altern, also welche Gesellschaft will funktionieren und will eine gute Zukunft haben ohne Kinder? Und letztens war ich bei einem Besuch in Bolivien und da hab ich gesagt, ja, also so sinngemäß, Kinder sind unsere Zukunft. Und dann haben die mir gesagt, nee, sind wir nicht. Wir sind eure Gegenwart. Wir sind jetzt nämlich hier. Und ihr dürft nicht vergessen, es geht um Kinder heute, die auch Rechte und die auch Bedürfnisse haben. Natürlich sind Kinder auch Zukunft, ja, also schon klar. Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht immer auch um die Kinder, die heute hier leben und die auch deren Kinder, also zukünftige Generationen, auch ein gutes Leben auf diesem Planeten führen.
Dabei fällt mir immer ein, dass natürlich auch ganz, ganz viele Kinder und zwar heute mehr denn je von Krieg betroffen sind. Ne? Wir haben natürlich die Ukraine, wir haben aber auch den Gazastreifen. Wie geht ihr mit diesen Dingen um? Seid ihr da auch aktiv, wenn es darum geht, Traumabewältigung oder eben diese Kriegskinder zu versorgen?
Ja, also ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Zeichen dieser Zeit. Also manchmal denke ich mir, wenn ich die Nachrichten höre von Kriegen, wir hätten wirklich, wirklich Besseres zu tun, als jetzt uns auch noch irgendwie um gegenseitig zu bekriegen. Das wäre wirklich schön, wenn wir uns auf die anderen globalen Herausforderungen konzentrieren könnten. Aber du sagst es, die Beispiele, die du nennst, wir sind da, Terre des Hommes ist in der Ukraine, wir unterstützen Projekte auch in Israel, Palästina. Wir unterstützen übrigens auch Projekte in Ländern, die so ein bisschen abseits der medialen Aufmerksamkeit sind. Also wer redet heute über Myanmar? Da war im Februar 2021 ein Militärputsch und die eigene Bevölkerung wird beschossen. Über Afghanistan haben wir vor 4 Jahren sehr intensiv gesprochen oder 3 Jahren und auch da ist die Situation nicht besser geworden. Da sind Frauenrechte absolut unterdrückt. Man kann da als Frau nicht frei leben und als Mädchen schon gar nicht. Also Mädchen ab der 6. Klasse dürfen nicht mehr zur Schule gehen. Die Tränen kann man sich vorstellen am letzten Schultag der 6. Klasse. Und das sind natürlich die Situationen, du hast Trauma berichtet. Es gibt unglaublich viel Traumabewältigung, die wir machen. Wir reden da oft von psychosozialer Unterstützung. Und das ist neben natürlich humanitärer Versorgung, also die Grundbedürfnisse, Nahrung, Hygienepakete, sicherer, also Shelter, ne, sichere Unterkunft, ist das Thema Psyche und die Belastungen, die gerade Kinder in Kriegen erleben, noch viel krasser, weil also ich war in der Ukraine, ich habe das auch wie viele
ich wollte gerade sagen, du bist da gewesen.
Ja, genau, und es lässt mich auch bis heute nicht los, weil letztlich diese, also Kinder sind dann nicht mehr dazu in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Dann kommt die Bombe und zerstört dein Haus. Und du musst da raus. Du kannst gar nicht. Du kannst auch nicht deine Sachen mitnehmen. Du kannst nicht dein Lieblingsstofftier mitnehmen. Du bist dann plötzlich irgendwo an irgendeinem anderen Ort. Dann heißt es, plötzlich müssen wir jetzt wieder weiter. Ein jüngeres Kind kann gar nicht verstehen, was da passiert. Und eines der Projekte, und es klingt vielleicht so total banal, aber eines der Projekte, was ich so unglaublich beeindruckend fand, auch vor dem Hintergrund dieser Luftalarme, die ja ständig alle paar Stunden hoch losgehen.
Du warst in Kiew, oder?
Ich war in Kiew, ich war näher der belarussischen Grenze in Tscherniw. Wir haben auch Projekte im westlichen Teil, Uschgorod und Lviv und so weiter. Aber da in Tscherniw, eben nahe der belarussischen Grenze, wo wirklich auch viele Angriffe waren und immer noch sind, da hat es ein Kinderrechtszentrum gehabt. Da kamen die Kinder hin und übrigens auch die Mütter, das vergisst man nämlich, die sind natürlich, also die Väter sind vielleicht an der Front, ne, aber die Mütter sitzen dann da und müssen irgendwie auch ja Lösungen finden in dieser auswegslosen Situation. Und da gab es da eine Kunsttherapeutin und die hat mit den Kindern so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Marmoriertechnik heißt es, glaube ich.
Ah ja,
also,
okay.
So Bilder gemalt, ne, die mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Mustern. Und die hat uns hinterher erklärt, das klingt so banal, aber die Tatsache, dass das Kind jetzt entscheiden konnte, nimmt es jetzt grün, gelb oder rot, nimmt es jetzt den Pinsel oder nimmt es jetzt den Stab, um das zu machen, das sind die ersten Momente, wo ein Kind als Subjekt wieder selber Entscheidungen treffen kann. Dass es danach zum Buffet geht und sich aussuchen darf, ob es jetzt ein Sandwich oder ein Croissant nimmt. Das klingt total trivial, aber das sind erste Schritte, um auch aus dieser Hilflosigkeit und aus dieser Opfersituation herauszukommen. Es ist ein geborgener Raum. Wir haben uns da auch sehr gut gefühlt. Aber die Menschen, die dort vor allem diese Arbeit machen, die nicht aus diesen beschossenen Gebieten rausgehen, also die Psychologinnen, die Therapeutinnen, die ja Tag für Tag dahin gehen, vor denen ziehe ich meinen Hut. Da habe ich den allergrößten Respekt und wir können nur froh sein, dass wir als Terre des Hommes solche Leute unterstützen.
Okay, ja, gut gesprochen. Jetzt muss ich allerdings doch mal fragen, hast du Kinder, Joshua?
Nein, noch nicht.
Okay, ja. Aber es ist geplant, oder?
Das werde ich jetzt in diesem Podcast nicht verraten. Aber
Nein, ich meine, aber wenn man so viel Leid sieht, könnte man sich auch die Frage stellen, macht es Sinn, Kinder in diese Welt zu setzen?
Ja, ich verstehe auch alle, die diese Frage stellen. Ich glaube, dass es auch nichts hilft, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich bin ein sehr optimistischer, zuversichtlicher Mensch. Ich sehe auch unser Logo als Terre des Hommes ist der Tropfen. Ja, es ist kein Tropfen auf den heißen Stein, sondern eher ein Tropfen. Viele Tropfen ergeben ein Meer, der zieht dann seine Kreise und
und auch der stete Tropfen.
Der stete Tropfen hüllt den Stein, da kann man wunderbar Metaphern finden. Und, ja, genau, man ja, merkt, du bist Kommunikator. Nein, aber auf jeden Fall, es geht schon immer was. Und auch die größten Mauern und die größten ausweglosen Situationen, wie in Afghanistan, da werden Mauern hochgezogen um die Frauen und die Mädchen in dem Land. Jede Mauer bekommt irgendwann Risse. Und wenn diese Risse kommen, dann geht es darum, dass wir nicht das Land alleine lassen und vergessen und sagen, ah, jetzt ist ja alles super. Also Stichwort Syrien, ne? Also große Chance. Aber jetzt geht es darum, dieses Vakuum zivilgesellschaftlich durch also starke Organisationen, MenschenrechtlerInnen und so weiter zu füllen. Ne? Und dann entsteht Change und ja, man kann manchmal so ein bisschen resignieren in diesen Tagen und wenn man so die Nachrichten aus der Welt hört. Aber ich glaube, wenn wir jetzt aufgeben, dann haben wir schon verloren.
Ja, sehr, sehr positive Einstellung. Aber nun ist es ja auch so, du hast gerade gesprochen über die Nachrichten in diesen Tagen. Eine Nachricht war ja, dass die CDU mit einer kleinen Anfrage relativ stark die Rolle der NGOs auch hier in Deutschland hinterfragt. Ihr habt dazu einen offenen Brief veröffentlicht als Terre des Hommes und euch eigentlich ziemlich klar positioniert. Was löst so eine Anfrage bei dir aus?
Also erstmal ist sie schockierend und ist unnötig. Diese kleine Anfrage, das klingt so niedlich, hatte 551 Fragen, hat, glaube ich, 17 Organisationen untersucht und also Fragen gestellt. Gut, Fragen stellen ist mal das eine, aber der Ton und der Tenor, der daraus hervorgeht, der im Grunde in Frage stellt, dass Zivilgesellschaft unabhängig ist, dass Zivilgesellschaft auch förderungswürdig ist, also dass wir auch einen Staat haben, der gute Initiativen zum Beispiel zur Demokratiebildung auch ruhig fördern darf. Diese neue Kultur von, das ist ja im Prinzip eine Drohkulisse. Also es wird versucht, Organisationen einzuschüchtern mit Fragen, die darauf hindeuten, dass vielleicht sie dann keine Gemeinnützigkeit mehr haben. Das klingt so technisch, ne? Aber was heißt es, keine Gemeinnützigkeit zu haben? Das heißt, dass Menschen ihre Spenden nicht mehr von der Steuer absetzen können.
Das heißt, im Grunde entzieht das der Organisation die Existenzberechtigung.
Ganz genau. Ne? Also ja. Wir haben ja zwei Organisationen, die damit umgehen mussten, muss man sagen. Wir haben diese Urteile auch gegen Attac und auch die Verfahren zu Camp Act stark kritisiert und uns solidarisiert, weil also das Gemeinnützigkeitsrecht ist auch leider nicht so gestaltet, wie es sein müsste. Das, was die Organisationen tun, ist ohne Frage im Sinne des Gemeinwohls. Gleichzeitig ist es also wirklich, wirklich ein alarmierender neuer Trend, der Organisationen einen Strick draus dreht, die sich politisch engagieren. Zivilgesellschaft ist politisch. Wie also damit meinen wir übrigens ja nicht parteipolitisch. Vorhin haben wir über die Kampagne gesprochen zu verschiedenen Parteiprogrammen. Wir würden niemals uns gemein machen mit einer Partei. Da wird suggeriert, dass damit Parteienförderung begangen wird oder eben gegen Parteien Mittel eingesetzt werden.
Ja, da geht es ja auch um die Demonstrationen.
Da geht es um Demonstrationen. Aber ich meine, wir haben nicht ohne Grund Meinungsfreiheit und Demonstrationen und Versammlungsrecht. Also es gibt dafür überhaupt keinen Anhaltspunkt, jetzt so auf gemeinnützige Organisationen loszugehen. Da wird also auch eine absolute Umkehr letztlich der politischen Willensbildung betrieben, die mich schon
Reden wir zum Abschluss nochmal über einen Punkt, der ja auch relativ wichtig ist. Wir sind ja in diesem Podcast auch immer beim Thema Fundraising und wir haben es gelesen, gesehen, mitbekommen, die Amerika streicht die Entwicklungshilfe zusammen, alle Förderungen stehen auf dem Prüfstand. In Österreich wird das alles sehr kritisch gesehen. Auch hier hat zumindest die CDU angekündigt, sich das alles mal anzugucken, abgesehen von den 551 Fragen. Eure Projekte Projekte bestehen zu einem Großteil natürlich aus Förderungen. Ist das was, du bist zuständig fürs Fundraising, ich habe es eingangs gesagt, ist das was, wo du sagst, okay, da müssen wir uns irgendwie komplett neu aufstellen oder wie begegnet ihr dieser Situation?
Also wir merken, dass, du sagst es ganz richtig, viele, viele Regierungen, also Geberländer, die dazu in der Lage wären, Geld für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe zu geben, das jetzt gerade zurückfahren und letztlich die Menschen vor Ort im Stich lassen. Also ich habe es vorhin gesagt, wir wollen uns eigentlich überflüssig machen. Es geht nicht um uns und unsere Existenz. Es geht darum, dass wir gerade Menschen haben, die auf lebenswichtige Versorgung angewiesen sind, deren Kliniken schließen, die vielleicht HIV/AIDS haben und dann nicht mehr dahin gehen können. Die Beiträge und die Beispiele sind ja auch gelaufen in den letzten Wochen medial. Aber wir sehen, das ist wirklich besorgniserregend, dass ein großer, großer Baustein der humanitären und der globalen Verantwortung jetzt gerade fundamental in Frage gestellt wird. Du hast nach dem Fundraising gefragt, also wir, Terre des Hommes ist jetzt nicht in Gefahr, wir haben, und da freuen wir uns auch sehr und sind extrem dankbar, wir haben eine sehr, sehr treue Gruppe von SpenderInnen, auch eine große Gruppe in Deutschland, die seit sehr vielen Jahren oder auch seit neuerdings Terre des Hommes unterstützt, weil sie es auch gut findet.
Das meinte ich auch nicht, dass ihr in Gefahr seid, aber müsst ihr eventuell im Fundraising zulegen, um diese Verluste auf der Förderseite, also auf der Subventionsseite auszugleichen? Oder wie ist da deine Strategie?
Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen uns auch nichts vormachen. Das sind so, also USA als größter humanitärer Geber, auch Deutschland gibt sehr viel. Ich glaube, drittgrößter oder zweitgrößter sogar. Also es wird sich nicht kompensieren lassen, indem wir jetzt sagen, ja gut, dann holen wir das Geld halt woanders her, sondern wir versuchen natürlich auf Menschen, auf Organisationen, auf Unternehmen zuzugehen, auf Stiftungen zuzugehen, die jetzt merken, oh okay, da ist jetzt wirklich eine Lücke, da ist jetzt ein Riesenbedarf, wir müssen da rein. Also ich bekomme auch Nachrichten von Leuten, die sagen, okay, was kann ich tun? Und ich sage ihnen, ja, du kannst uns natürlich spenden, wir können das Geld sehr gut einsetzen und versuchen, das Nötigste damit zu finanzieren. Und das empfehle ich auch allen Organisationen, egal welche Organisation sie unterstützen, also allen Menschen, die sollen ruhig mal gucken, ob sie jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr spenden können, das brauchen wir gerade mehr denn je. Aber ja, es ist eine riesen, riesen Herausforderung, wo wir jetzt schauen müssen, dass wir einfach die Menschen vor Ort nicht hängen lassen und im Stich lassen, weil die brauchen uns.
Wundervolles Schlusswort, Joshua. Ich danke dir, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind am Ende angekommen.
Vielen Dank.
Gibt es vielleicht noch außer dem Spendenwunsch irgendwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen sagen möchtest?
Ja, ich glaube, ich habe es vorhin gesagt, ich sehe keine Alternative zur Zuversicht. Also wir müssen irgendwie, Einstein hat gesagt, ne, denken müssen wir ja sowieso, also lass uns mal positiv denken. Nein, wir dürfen auch nicht die Augen verschließen vor dem, was in der Welt los ist, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es viele Menschen gibt, die weiter für die gute Sache arbeiten und kämpfen, die ja, ob mit ihrem Engagement oder mit ihrer Spende sich für die gute Sache engagieren. Und da macht mir das jeden Tag wieder Mut, weiterzumachen.
Alles klar. Vielen Dank, dass du in dem Podcast warst. Danke.
Danke, Jörg.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.